Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Syrien. In Aleppo explodieren Bomben, Homs liegt weiter unter Beschuss und auch in den Rebellengebieten im Norden geht die Angst um vor einer neuen Armeeoffensive.
Man hat uns erzählt, dass das Militär anfängt, seine Leute wieder zu mobilisieren, außerhalb der einzelnen Ortschaften Truppen zusammenzieht und man geht wahrscheinlich davon aus, dass wenn dieses Militär mit Homs fertig ist, sie natürlich dann auch versuchen werden, in diese ganzen oberen nördlichen Bereich aufzuräumen.
Das Gespräch mit dem Fotojournalisten Mark Hofer, der in der Gegend um Idlib unterwegs war. Außerdem, die Hoffnung auf ein besseres Leben hat sich zerschlagen in Griechenland, auch für afghanische Flüchtlinge. Und schließlich, warum in manchen Museen die Nashörner keine Hörner mehr haben. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Philipp Scholkmann. Homs, die Oppositionshochburg in Syrien, ist seit 6 Tagen permanent unter Beschuss von Assads Regierungstruppen. Auch heute wieder sollen viele Menschen ums Leben gekommen sein. Und Tote sollen auch Bombenanschläge in Aleppo gefordert haben, der Handelsmetropole, in der es seit Beginn der Proteste gegen das Assad-Regime relativ ruhig geblieben war. Auslandredaktorin Brigitte Zink fasst die Lage zusammen.
Es fließt immer mehr Blut im Bürgerkrieg in Syrien, jetzt auch in der Stadt Aleppo im Norden des Landes. Dort kamen bei 2 Bombenanschlägen vor Polizeistationen heute mindestens 25 Menschen ums Leben, Hunderte wurden verletzt. Sogleich beschuldigte das syrische Staatsfernsehen die Regimegegner von Machthaber Bashar al-Assad und sprach von terroristischen Anschlägen. Oppositionelle hingegen machten die Gruppen um das Regime Assad selber dafür verantwortlich. Sie berufen sich auf Anwohner, die vor den Explosionen ein verdächtiges Verhalten der Sicherheitskräfte beobachtet haben wollen. Die Regierungstruppen hätten nach den Detonationen jeweils mehrere Schüsse abgegeben, um den Eindruck zu erwecken, es habe ein Gefecht zwischen ihnen und Terroristen stattgefunden, hieß es. Auch in der Protesthochburg Homs ging der Dauerbeschuss durch Regimetruppen weiter. Die der Opposition nahestehende Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London meldete, seit Freitag seien allein in Homs gut 60 Menschen getötet worden, darunter viele Zivilisten. Seit Ausbruch des Konflikts haben demnach bereits knapp 3000 Menschen ihr Leben verloren, Tendenz steigend. Besonders besorgniserregend ist nach Angaben von Médecins Sans Frontières die Lage von Verletzten und Kranken in Syrien. Ärzte und Patienten mit Schussverletzungen müssten damit rechnen, in der Klinik verhaftet zu werden, sagte MSF-Präsidentin Marie-Pierre Allier der Nachrichtenagentur DPA. Weil die Leute aus lauter Angst nicht mehr in Spitäler gingen, hätten Mediziner und Pfleger jetzt ein Parallelsystem aufgebaut und Patienten würden unter prekärsten Umständen in Untergrundkliniken behandelt.
Brigitte Zink berichtete. Ein Gespräch über die Lage in Nordsyrien mit dem Fotografen Mark Hofer nach den Nachrichten mit Eva Gammeter.
Die harten Sparmaßnahmen der internationalen Geldgeber stellen Griechenland vor eine Zerreißprobe. Aus Protest gegen das Spardiktat sind mehrere Minister zurückgetreten. Dazu gehören die sozialistische Vizeaußenministerin sowie 3 der 4 Minister der rechtsgerichteten Koalitionspartei Laos. Zuvor hatte der Chef der Rechtspartei erklärt, er könne das Sparprogramm nicht unterzeichnen. Die internationalen Geldgeber machen ihre Hilfe davon abhängig, dass sich alle Regierungsparteien verpflichten, das Sparprogramm mitzutragen. Inzwischen sind in Athen die Proteste gegen die verschärften Sparauflagen eskaliert. Demonstranten warfen Brandsätze, Steine und Flaschen auf Polizisten, die mit Tränengas reagierten. Die spanische Regierung hat eine umfassende Reform des Arbeitsmarktes verabschiedet. Ziel der Neuregelung sei, die hohe Arbeitslosigkeit, insbesondere von Jugendlichen, zu bekämpfen, sagte Vizeministerpräsidentin Sáenz de Santa Maria. So sollen etwa Firmen Steuererleichterungen erhalten, wenn sie Jugendliche oder Langzeitarbeitslose einstellen. Ferner werden die Abfindungszahlungen für entlassene Arbeitnehmer gesenkt. In Bern ist die kantonale Volksinitiative Mühleberg vom Netz eingereicht worden. Die über 15.000 Unterzeichner fordern darin, dass sich der Kanton Bern als Mehrheitsaktionär der BKW Energie AG für die sofortige Abschaltung des AKW Mühleberg einsetzt. Die Kantonsregierung sieht bei diesem Begehren eine Reihe von Schwierigkeiten und bevorzugt einen geordneten Ausstieg aus der Atomenergie. Der Ärzteverband Schweiz und die Konferenz der kantonalen Ärzteschaften verzichten auf das Referendum gegen Änderungen im Krankenversicherungsgesetz. Gesundheitsminister Alain Berset signalisiert den Ärzten Kompromissbereitschaft. Konkret geht es um den Austausch von Patientendaten zwischen den Spitälern und den Krankenkassen. Ein solcher Datenaustausch wird nur stationäre Patienten betreffen, nicht aber jene, die sich in ambulanter Behandlung befinden. Diese Lösung dürften auch die Krankenkassen akzeptieren, sagte eine Sprecherin von Santé Suisse. Der ehemalige Bieler Nationalrat Ricardo Lumengo hat keine Wahlfälschung begangen. Zu diesem Schluss kommt nach dem Berner Obergericht auch das Bundesgericht. Dass Lumengo 44 Wahlzettel selbstständig ausgefüllt hatte, beurteilt das Bundesgericht lediglich als Stimmenfang. Dieser Vorwurf sei aber verjährt, sagen die Richter in Lausanne. Die Zürcher Kantonalbank ZKB hat letztes Jahr 5,5% mehr Gewinn gemacht als im Vorjahr. Das Konzernergebnis lag bei 770 Millionen Franken. 377 Millionen gehen nun an den Kanton Zürich und an Gemeinden. Im Zusammenhang mit dem Steuerstreit mit den USA sagte ZKB-Chef Scholl, man versuche mit den US-Behörden zu kooperieren, sofern Schweizer Recht nicht verletzt werde. Das Bezirksgericht Uster hat einen 23-jährigen Mann zu 13,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Mann hatte vor 3 Jahren im zürcherischen Volketswil seine knapp 17-jährige Freundin erschossen. Das Gericht sprach den Kosovaren wegen vorsätzlicher Tötung schuldig. Die Staatsanwaltschaft hatte eine 20-jährige Haftstrafe wegen Mordes gefordert. 8 Jahre nach dem Mord am serbischen Ministerpräsidenten Zoran Zinčić sind in Spanien 3 Serben verhaftet worden. Darunter befindet sich laut der spanischen Polizei ein Mann, der in Serbien in Abwesenheit bereits zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt worden war, in Zusammenhang mit dem Zinčić-Mord. Gegen einen weiteren Verhafteten, einen mutmaßlichen Chef der serbischen Mafia, wird in mehreren Ländern ermittelt, wegen Mordverdachts in 20 Fällen. Tennis. Beim Davis Cup gegen die USA ist die Schweiz 0-1 in Rückstand geraten. Stanislas Wawrinka verlor das erste Einzel gegen Mardy Fish knapp in 5 Sätzen. Das Spiel dauerte mehr als 4,5 Stunden. Im zweiten Einzel trifft Roger Federer auf den US-Amerikaner John Isner. Der finanziell angeschlagene Eishockey-Club Kloten Flyers hat mehrere neue Investoren gefunden. Eine aktuelle Kapitalerhöhung stehe kurz vor dem Abschluss, meldet der Club. Damit sei der Spielbetrieb für die nächsten Jahre gesichert. Wichtigster Investor ist der Journalist Adrian Fetscherin, der bereits im Mai als das Amt des Geschäftsführers übernehmen wird. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.131 Punkten, minus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.778 Punkten, minus 0,9%. Der Euro wird zu 1.21,05 Franken gehandelt, der Dollar zu 91,77 Rappen. Zum Wetter. Es bringt morgen trotz Hochnebel etwas Sonne und gelegentlich leichten Schneefall, vor allem im Osten. In den Alpen und im Süden wird es zum Teil sonnig. Höchsttemperatur im Norden mit Brise um minus 7 Grad, im Süden plus 3 Grad.
Sie hören euch wieder Zeit mit diesen Themen. Urheberrechtsschutz im Internet, warum der Protest im Osten besonders groß ist. Afghanische Flüchtlinge, die Griechenland verlassen wollen. Außerdem der Streit um Steuern und Bankgeheimnis, nichts Neues aus Sicht des Historikers.
Das ist eine fortgesetzte Kette von Druckversuchen und eines Nachgebens der Schweiz.
Und schließlich, die naturhistorischen Museen zersägen ihre eigenen Exponate.
Als Wissenschaftler blutet einem schon etwas das Herz. Aber wir nehmen diese optische Einbuße auch bewusst in Kauf, um ein Zeichen zu setzen.
Echo der Zeit. Zunächst aber nochmal Syrien. Anwohner berichteten auch heute aus der Rebellenhochburg Homs über dramatische Szenen in den belagerten Quartieren. Die Handelsmetropole Aleppo im Norden dagegen galt bisher als weitgehend ruhig. Doch dort explodierten heute, wie gehört, zwei Bomben vor Gebäuden der Sicherheitskräfte. Regime und Rebellen beschuldigen sich gegenseitig. Der deutsche Fotograf Mark Hofer kommt von einer einwöchigen Reise in der Gegend im Norden um die Stadt Idlib zurück. Er war unterwegs mit abtrünnigen Kräften der sogenannten Freien Syrischen Armee. Ich fragte ihn, wie frei sich diese Rebellen in der Gegend bewegen können.
Naja gut, sie können sich frei bewegen in dem Sinne, solange sie nicht auffallen. In Straßensperren wollen sie nicht kommen, weil natürlich ihre Namen und ihre Bilder den meisten Sicherheitskräften übermittelt wurden, zumindest angeblich haben die Sicherheitskräfte Listen mit Namen von Leuten, die desertiert sind und würden natürlich auch jeden sofort verhaften, jeden Deserteur, den sie irgendwie aufgreifen. Sie können sich natürlich offener bewegen als zum Beispiel wir, da sie natürlich mit der gesamten Bevölkerung mehr verschmelzen.
Woher kommen die Leute, die in dieser syrischen, freien syrischen Armee organisiert sind?
Also oben im Norden, mit denen wir unterwegs waren, das waren alles ehemalige Soldaten, also professionelle Soldaten. Wir haben das gemerkt, wie sie reagiert haben, wie sie die Situation eingeschätzt haben, wie sie ihre Waffen auseinandergebaut und gesäubert haben. Man hat schon gemerkt, da war ein hoher Grad an Professionalität. Allerdings, glaube ich, ist es nicht überall konsistent über ganz Syrien. In manchen Teilen besteht die Freie Syrische Armee auch aus privaten Leuten, die eben entschlossen haben, sich dem bewaffneten Kampf anzuschließen.
Und wie argumentieren die Leute, die Sie getroffen haben in dieser syrischen Armee, warum sie die Front gewechselt haben?
Fast alle haben definitiv mit dem moralischen Standpunkt argumentiert, dass sie es nicht einsehen, beziehungsweise dass sie es nicht verstehen können, wie eine voll ausgerüstete Armee gegen unbewaffnete Zivilisten vorgeht und diese einfach nach ihrer eigenen Aussage auch wahllos niederschießt und schwere Waffen gegen zivile Ziele einsetzt. Es gab zwar auch Quellen, die haben uns erzählt, dass diese Leute desertiert haben, weil sie bezahlt werden würden von ausländischen Kräften. Allerdings konnten wir dafür weder Beweise für noch dagegen finden.
Sind das Leute, vor allem sunnitische, aus der Gegend?
Ja, in Idlib waren es hauptsächlich jedes Dorf, das eben nicht für Assad war oder pro Opposition, wo die Freie Syrische Armee stationiert war oder Leute dort hatte, waren meist zum Großteil Soldaten aus diesem Dorf oder zumindest aus der Region. Und die kannten sich daher ganz gut aus.
Aber heißt das denn auch, diese Rebellen werden getragen von der Bevölkerung in der Gegend?
In den Dörfern auf jeden Fall. Wir sind dann hin und wieder auch mal mit denen zu Fuß unterwegs gewesen. Es kann sein, dass in dem nächstgelegenen Dorf es nicht pro Opposition, sondern pro Regierung ist. Aber dort hat man dann irgendwie so Arrangements getroffen, die Dorfältesten, dass man sich nicht versucht, gegenseitig Probleme zu machen oder zu spionieren oder sich zu verraten, wer wo ist. Allerdings war man sehr darauf bedacht, dass man als Freie Syrische Armee nicht ins öffentliche Stadtbild mit Waffen und Tarnanzügen und so weiter geht, weil man eben diesen syrischen Sicherheitskräften keinen Vorwand geben wollte, um in diese Dörfer einzufallen.
Eben, wir haben jetzt Nachrichten aus den letzten Tagen über massive Angriffe der syrischen Sicherheitskräfte gegen diese Freie Syrische Armee in der Gegend um Homs. Waren die in der Zeit, in der sie in der Region Idlib waren, gar nicht präsent, diese syrische Armee?
Doch, sie war präsent, aber hauptsächlich eben in Patrouillen und also kleineren Patrouillen, Straßensperren und dann zum Großteil in Sachen wie Flughäfen oder kleineren Baracken, die in ehemaligen Schulen ausgebaut wurden. Wir hatten den Eindruck, oder man hat uns das auch erzählt, dass die Aktivität damals in den Tagen davor etwas nach unten gegangen ist und dass wahrscheinlich die syrische Armee sich darauf auf etwas Größeres vorbereitet, beziehungsweise die Situation sondiert und rausfinden möchte, wie ihre nächsten operativen Ziele sind. Das, was wir jetzt gerade sehen, könnte wahrscheinlich dieser Schritt sein, von dem damals die Leute in der Freien Syrischen Armee uns berichtet haben.
Gibt es Austausch? Sind die Leute informiert in der Gegend, in der sie waren, darüber, wie es in anderen Landesteilen aussieht, was dort vor sich geht, zum Beispiel eben in Homs?
Ja, es gibt Vernetzung, natürlich viel mit Mobiltelefon. Aber auch Internet, also viele Internet und auch das Telefonnetz funktionieren noch nach wie vor. Man hat uns gesagt, es wird immer abgestellt, der Strom und das Handynetz wird abgestellt, kurz bevor das Militär in irgendein Dorf fährt oder eine Ortschaft. Aber im Großen und Ganzen konnten die Leute noch frei kommunizieren.
Aber wie Sie sagten, es gibt nicht diese Frontstellung, das Volk gegen das Regime, sondern selbst in diesem kleinen Raum, den Sie überblicken, gibt es ein ganzes Patchwork von verschiedenen Loyalitäten.
Richtig, richtig. Das ist die einzige Sache, die zum Beispiel unterschiedlich ist gegenüber Libyen. Es scheint noch keine gigantisch breite Front zu geben. Wir haben auch noch nicht richtig verstanden, woher das kommt, warum manche Leute sehr dagegen sind und die anderen im nächsten Dorf eher nicht. Es ist noch da oben im Norden etwas verworrener vielleicht als unten.
Haben Sie denn neuere Informationen noch aus der Gegend von Ihren Kontakten?
Ja, also im Bereich Idlib gibt es noch nicht allzu viele Gefechte, beziehungsweise gab es eigentlich schon seit einiger Zeit keine größere Militäroperation mehr, aber man hat uns erzählt, dass die Beobachtungen darauf hinweisen, dass das Militär anfängt, seine Leute wieder zu mobilisieren, außerhalb der einzelnen Ortschaften Truppen zusammenzieht, gepanzerte Truppentransporter. Und man geht wahrscheinlich davon aus, dass wenn dieses Militär mit Homs fertig ist, sie natürlich dann auch versuchen werden, in diese ganzen oberen nördlichen Bereich aufzuräumen.
Wie schätzen Sie die Kraft dieser freien syrischen Armee, also dieser Rebellen ein?
Also im Großen und Ganzen sind viele natürlich trainierte Soldaten, haben allerdings nur sehr wenig Ausrüstung. Ihre Bewaffnung ist sehr schwach, meist nur Sturmgewehre, leichte Maschinengewehre, sehr begrenzt Munition, den ein oder anderen Raketenwerfer, aber eine richtige Herausforderung für einen Vollfrontalangriff durch eine mechanisierte Infanterieeinheit der syrischen Armee wäre es auf keines Fall.
Und was war Ihr Eindruck zur Stimmung in diesen bürgerkriegsähnlichen Zuständen? Stellen sich die Leute auf einen langen Konflikt ein oder wie sehen Sie das?
Also viele Leute waren relativ nervös. Sie waren zwar auf der anderen Seite diesem ganzen pro-oppositionellen, pro-demokratischen Idee aufgeschlossen. Viele sind auch noch zu den Demonstrationen gekommen, hatten nicht viel Angst. Also wir hatten 500, 600 Leute, 700 Leute vielleicht auf diesen Plätzen, die immer demonstriert haben. Allerdings wussten natürlich viele nicht, wie es weitergehen soll. Viele Leute wissen nicht genau, wie es wirtschaftlich weitergehen soll, was die Sicherheitskräfte machen. Es war schon eine gewisse Art von Angst da.
Einschätzungen von Mark Hofer. Er war in Syrien und er arbeitet als Fotojournalist insbesondere in Krisengebieten in Nahost und Afrika. ACTA, das Kürzel für ein internationales Abkommen gegen Produktepiraterie und Markenfälschungen. Mit dem ACTA-Vertrag sollen die Behörden weltweit Urheberrechte besser schützen können, auch im Internet. Gerade daran ist vor allem die Film- und Musikindustrie sehr interessiert. Die Internetaktivisten dagegen sehen damit die Freiheit im Netz gefährdet. Das ACTA-Abkommen führe zu Zensur, klagen sie. Morgen soll deswegen in ganz Europa gegen den Anti-Piraterie-Vertrag, wie es heißt, demonstriert werden. Besonders stark sind die Proteste in Osteuropa. Marc Lehmann.
Wer nicht hüpft, ist für ACTA, skandieren die Demonstranten bei einer Kundgebung in Warschau und springen im Rhythmus hoch wie Fußballfans im Stadion. Das Hüpfen hilft auch gegen die extreme Kälte, denn trotz zweistelligen Minustemperaturen demonstrierten in den letzten Tagen Zehntausende gegen das ACTA-Abkommen. Vor allem junge Menschen drücken so ihren Unmut aus. Aber nicht nur. ACTA gehe die ganze Gesellschaft etwas an, sagt Tomasz Pietruszka. Denn der Vertrag fördere die Zensur im Internet.
Czy ACTA, naszym zdaniem, na pewno tutaj będzie jakaś, powiedzmy, cenzura w internecie?
Das Angebot wäre kleiner, weil viele Internetprovider aus Übervorsicht künftig weniger Inhalte ins Netz stellen würden, vermutet der junge Mann von der Anti-ACTA-Bewegung. Ihm gehe es nicht darum, illegal Musik zu kopieren oder gratis Filme herunterzuladen, aber die komplette Überwachung oder das Herumschnüffeln der Behörden im Netz seien unakzeptabel. Was mit einer Facebook-Aktion begonnen hat, manifestiert sich nun täglich auf den Straßen. Polen erlebt die größten Massenproteste seit der Solidarność-Bewegung in den 1980er Jahren. Die Demonstranten befürchten, das ACTA-Abkommen werde die Freiheit im Netz erheblich einschränken. So seien die Internetprovider verpflichtet, Daten von Nutzern herauszurücken, damit diese allenfalls belangt werden könnten. Außerdem seien die einzelnen Bestimmungen im Anti-Piraterie-Vertrag viel zu schwammig formuliert. Der Protest hat auch die Politik erreicht. Premier Donald Tusk hat zwar das Abkommen unterzeichnet, wie 21 weitere EU-Regierungschefs auch, doch musste er unter dem Druck der Straße versprechen, den Ratifizierungsprozess zu stoppen.
Nie będzie wycofania podpisu. Powiedziałem, co będzie i powiedziałem bardzo wyraźnie i jasno. I to kilka dni temu i dzisiaj powtórzyłem.
Seine Unterschrift ziehe er zwar vorläufig nicht zurück, doch müssten jetzt sämtliche Details des Vertrags noch einmal geprüft werden, verlangt Tusk. Man wolle sicherstellen, dass polnischen Internetnutzern keinen Schaden entstehen könne. Auch Tschechiens Regierungschef Peter Nečas vollzieht eine 180-Grad-Kehrtwende. Auch er unterzeichnete zunächst das Abkommen, stoppte aber die Ratifizierung nach heftigen Protesten und Hackerangriffen auf die Regierungswebsite. Auch in der Slowakei und in Lettland wurde der Vertrag auf Eis gelegt. Dieser heftige Protest gegen ACTA, gerade im Osten Europas, erklärt sich wohl dadurch, dass die Gesellschaften hier speziell empfindlich auf Einschränkungen der Informationsfreiheit reagierten, sagt die polnische Kulturwissenschaftlerin Bożena Chowui. Nach 40 Jahren unter dem kommunistischen Überwachungsregime seien jegliche Zensurtendenzen verpönt.
Im Grunde genommen kann man sagen, dass Polen mittlerweile eine Informationsgesellschaft geworden ist. Eine Gesellschaft, die dann nach dem Recht auch verlangt, Informationen zu bekommen.
Die heftigen Proteste überraschen auch Bożena Chowui. Das habe vielleicht damit zu tun, dass die eher apolitische Internet-Community ruhig blieb, solange ihre Welt noch nicht bedroht war.
Mit ACTA ist die Gefahr gekommen, dass auch diese Welt bedroht ist und sie können nicht weiter so ruhig bleiben.
Darüber hinaus ärgerten sich die Menschen auch über das arrogante Verhalten der Politiker, die glaubten, weiterhin hinter verschlossenen Türen tun und lassen zu können, was ihnen passt. Die ACTA-Verhandlungen hätten unter Ausschluss der Öffentlichkeit zwischen Politik- und Wirtschaftslobbys stattgefunden. So etwas gehe heutzutage nicht mehr. Diese Lektion habe die Regierung gelernt, räumt Technologieminister Michał Boni ein.
Myślę, że to jest dobra lekcja, którą wyciągamy.
Der für das Internet zuständige Minister hatte sich jüngst einer öffentlichen Diskussion gestellt und danach mehr Transparenz in Regierungsangelegenheiten versprochen. Man werde die Bürger vermehrt in die Diskussion einbeziehen, denn schließlich könne vor der Internetgesellschaft letztlich nichts verborgen bleiben.
Wirtschaftlich liegt Griechenland am Boden, aber für zigtausende illegal eingereiste Migranten ist es das ersehnte Ziel einer langen Reise in eine vermeintlich bessere Zukunft. Nur schon im vergangenen Jahr wurden fast 100.000 neue Einwanderer ohne gültige Papiere registriert und die Dunkelziffer ist viel höher. Doch Arbeit gibt es kaum und die Weiterreise in ein reicheres Land der EU ist meist unmöglich. Die Internationale Organisation für Migration will diese Menschen nun ansprechen und zu einer Rückkehr in ihr Heimatland bewegen. Die Reportage von Rodotea Seralidou.
Sie kommen aus Afghanistan, Pakistan, dem Irak oder Bangladesch und drängen sich im Büro der Internationalen Organisation für Migration, kurz IOM, im Athener Vorort Alimos. Sie sind alle ohne Aufenthaltserlaubnis eingereist und wollen nun wieder zurück in ihre Heimat. Zum Beispiel der 28-jährige Safi. Der dünne Mann trägt eine blaue Jeans und eine dicke Winterjacke. Er hat auf einem Stuhl Platz genommen und hört der Mitarbeiterin der Organisation zu. Als Safi vor 3 Jahren über die griechisch-türkische Grenze ins Land kam, hatte er noch viele Träume. Hier dachte ich, würde ich ein besseres Leben führen. Zu Hause haben wir Krieg. Doch hier gibt es keine Arbeit, nichts. Ich habe draußen auf dem Feld und in den Bergen geschlafen. In Afghanistan habe ich eine Frau und 2 kleine Kinder. Ich wollte sie später rüberholen, aber es gibt hier nichts für uns. So wie Safi gehe es den meisten illegalen Einwanderern, sagt Daniele Stras, Leiter des griechischen Büros der Organisation. Seit dem Ausbruch der Wirtschaftskrise hätten sie es besonders schwer. Diese Menschen hatten bis jetzt auf dem Schwarzmarkt gearbeitet und die am schlechtesten bezahlten Jobs erledigt. Doch jetzt finden sie nicht einmal solche Jobs. Viele sind gezwungen, auf der Straße zu leben und dort werden sie auch noch von Rechtsradikalen gejagt. Denn in Zeiten der Krise sei auch die Fremdenfeindlichkeit enorm gestiegen, beklagt Daniele Stras. In Umfragen erfährt die rechtsradikale Partei Chrysi Avgi einen deutlich größeren Zuspruch als vor der Krise. Diese spricht sich klar gegen Ausländer aus. Geht es so weiter, würde es bei den nächsten Wahlen neben dem rechtspopulistischen Laos auch die Chrisiavi ins Parlament schaffen. Keine guten Aussichten also für Personen wie Safi. Unter solchen Umständen sei eine Rückkehr, so zynisch das beim ersten Hören auch klingen mag, die einzige Lösung, sagt Esdras. Diese Menschen sind hier gefangen. Sie können nicht weiter, weil die Grenzkontrollen zu Italien verschärft wurden. Und sie können noch nicht hierbleiben. Also muss man ihnen helfen, mit Würde nach Hause zu kehren. Und das machen wir gerade. Die Resonanz ist groß. Innerhalb eines Jahres haben mehr als 4000 Einwanderer ihre freiwillige Rückkehr beantragt. Zum größten Teil wird sie von der EU finanziert. Ob der Einwanderungsstrom in Zeiten der Krise kleiner geworden ist? Daniel Estras von der Organisation für Migration schüttelt den Kopf. Nein, allein über die griechisch-türkische Grenze am Fluss Evros kommen rund 500 Menschen am Tag. Denn diese Menschen sind weiterhin verzweifelt und träumen weiterhin von einer besseren Zukunft. Und ihre Schlepper versprechen ihnen weiterhin, dass sie in ein Land kommen, wo alles rosig ist. Auch Safi dachte das, als er nach einer anstrengenden und gefährlichen Reise endlich die griechische Grenze überquerte. 5000 Euro musste er den Schleppern zahlen. Jetzt steht er vor dem Nichts. Immerhin kann er nun wenigstens zurückkehren, unter menschlichen Bedingungen. Die Internationale Organisation für Migration besorgte ihm ein Flugticket. Sie kümmert sich um die nötigen Papiere und gibt ihm 300 Euro für die erste Zeit in der Heimat. Was soll ich hier ohne Arbeit und ohne meine Familie? Hier ist es wirklich sehr schwer. Tausendmal besser in Afghanistan als hier.
Sie hören das Echo der Zeit vom Schweizer Radio. Weiter geht's hier mit Nashörnern ohne Hörner. Zunächst aber Finanzplatz Schweiz. Die Schweizer Banken stehen unter Druck. Vor allem die USA versuchen mit allen Mitteln an Steuerfluchtgelder in der Schweiz heranzukommen. Die älteste Privatbank der Schweiz brach auseinander. Einige andere sind nervös. Dabei ist die Situation alles andere als neu. Druck von außen sei eine Konstante in der Geschichte des Schweizer Finanzplatzes, sagt der Zürcher Wirtschaftshistoriker Jakob Tanner. Klaus Ammann hat mit ihm gesprochen.
Bereits nach dem Ersten Weltkrieg waren im umliegenden Europa die Währungen schwach und die Steuern hoch. Steuerflucht in die Schweiz sei attraktiv gewesen, dank dem Bankgeheimnis, sagt Jakob Tanner.
Als Historiker sehe ich einfach, man kann nicht sagen, das Bankgeheimnis, das ist Schutz der Privatsphäre. Natürlich war es das als Berufsgeheimnis seit dem 18. Jahrhundert. Wenn aber nach dem Ersten Weltkrieg ein Blick auf die Debatten und Konflikte geworfen wird, es geht immer um Steuerhinterziehung. Das ist der Hauptpunkt. Es geht darum, welche Informationen hat man darüber. Die Schweiz hat sich dagegen Transparenz mit Händen und Füßen gewährt, kann man sagen. Und sie hat diesen Finanzplatz so aufgebaut.
Die in der Schweiz verwalteten Vermögen wuchsen von 17 Milliarden Franken in den 1930er Jahren auf über 5000 Milliarden in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Immer wieder sei die Schweiz unter Druck gekommen und immer wieder habe sie nachgegeben, stellt Tanner fest.
Sie hat nach dem Zweiten Weltkrieg selbstverständlich nachgeben müssen bei der Frage der Goldtransaktionen, dieses Raubgold aus Deutschland. Dafür musste nochmal bezahlt werden. Dann Ende der 80er Jahre die Insiderstrafnorm, das kam eigentlich auch aus den Vereinigten Staaten. Ebenso dann die Krise, wo die Schweiz ja auch nachgegeben hat mit den nachrichtenlosen Vermögen ab Mitte der 90er Jahre. Und heute sind wir wieder an einem ähnlichen Punkt. Also das ist eine fortgesetzte Kette von Druckversuchen und eines Nachgebens der Schweiz.
Bund und Banken haben, so Jakob Tanner, jeweils unterschiedliche Verteidigungstaktiken angewandt. Während der Staat den Druck jeweils aufzufangen versuchte und Anpassungen der Regeln vorschlug, hätten die Banken nur so weit nachgegeben wie absolut nötig. So auch in der aktuellen Krise. Diesmal lasse sich das Bankgeheimnis jedoch nicht mehr retten, schätzt Tanner. Der Druck von außen habe eben eine neue Dimension erreicht.
Heute würde ich sagen, dass mit der Globalisierung, mit dieser zunehmenden Kapitalmobilität das Bewusstsein dafür steigt, dass man neue Kontrollen etablieren muss, um diesen
Problemen auf irgendeine Weise Herr zu werden, die sich einfach stellen mit den Devisenmärkten, mit den neuen Möglichkeiten, Staaten zu umschiffen. Und die Staaten haben hier einfach eine neue Entschlossenheit doch gezeigt, dass sie einfach nicht mehr zusehen, dass das so weiterläuft, wie das im 20. Jahrhundert doch über Jahrzehnte hinweg ganz gut funktioniert hat.
Auch ohne Bankgeheimnis habe der Finanzplatz Schweiz aber durchaus gute Chancen, weiterhin weltweit eine wichtige Rolle zu spielen. Dank der großen Erfahrung der Banken und dank ihrer guten Vernetzung ist Jakob Tanner überzeugt. Klar ist für ihn, dass der Schweizer Finanzplatz voll und ganz auf sauberes Geld setzen müsse. Beim Begriff Weißgeldstrategie hat er jedoch Vorbehalte.
Sean Ziegler hat in den 1980er Jahren Bücher geschrieben, die zeigen, wie die Schweiz weißer wäscht. Und von daher hat natürlich jemand, der diese Begrifflichkeit kennt, mit Weißgeldstrategie auch immer sofort die Assoziation, dass man Schwarzgeld schon immer weiß zu machen versuchte. Das ist jetzt in diesen Fällen UBS Wegelin, wenn die Kunden mit dem Schwarzgeld aus der einen Bank rausgehen und die andere rein und dann meinen, es erscheine weiß, genau der Fall gewesen. Also eine Weißgeldstrategie, das wird genauso ernst genommen, wie die Kontrollmechanismen und die Transparenz gehen.
Sprich, erst wenn effektiv sichergestellt sei, dass nur noch versteuertes Geld auf Schweizer Konti liegt, sollten die Schweizer Banken mit dem Begriff Weißgeldstrategie operieren, ist Jakob Tanner überzeugt.
Der Bericht von Klaus Ammann. Ein ausführliches Gespräch mit dem Historiker Jakob Tanner hören Sie morgen in der Sendung Trend ab 8.20 Uhr auf DRS1. Was die Nashörner auf der Nase tragen, ist buchstäblich Gold wert. Die Nachfrage in Asien steigt. Auf dem Schwarzmarkt bekommen die Schmuggler bis zu $40,000 pro Kilogramm Horn. Die Folge: im Nashornschutzgebiet Südafrika werden immer mehr dieser Dickhäuter gewildert und enthornt. Spezialtrupps, Armee und eine technische Aufrüstung konnten diesen Trend bisher nicht stoppen. Und nicht nur in Afrika ist die Lage dramatisch. Zunächst der Bericht von ARD-Korrespondent Klaus Stecker aus Johannesburg.
Ohne Hubschrauber ist der Krieg gegen die hochgerüstete Nashorn-Mafia gleich verloren. Tierarzt Charles von Niekerk ist in den letzten Jahren fast nur noch mit dem Helikopter unterwegs. Wegen der Wilderei müssen jetzt immer öfter Nashörner in Sicherheit gebracht werden. Von oben muss von Niekerk die Tiere mit einem Betäubungspfeil treffen, dann werden sie abtransportiert an geheime Orte. Der Eigner des Rhino- und Lion-Parks nahe Johannesburg, Ed Hearn, hat schon 2 Nashörner verloren. Alle Jungtiere hat er deshalb umgesiedelt. Die anderen werden nun rund um die Uhr bewacht. Wir haben sofort die Sicherheitsmaßnahmen erhöht und einen professionellen Wachdienst engagiert. Er patrouilliert nun auch nachts über die Farm, aber das kostet uns 4.000 Euro im Monat. Wie lange können wir uns das leisten? 2010 wurden 333 Nashörner in Südafrika getötet. 2011 waren es 448. Ein Kilo Horn erzielt auf dem Schwarzmarkt in Vietnam, Thailand und China rund $40,000, pro Tier damit bis zu $800,000. Der Irrglaube, Nashornpulver steigere die Potenz oder heile Krebs, befeuert den Markt. Selbst vor Europa schreckt die Nashornmafia nicht mehr zurück. In Großbritannien gab die National Wildlife Crime Unit nach mehreren Einbrüchen in Naturkundemuseen und Privatsammlungen eine Sicherheitswarnung an alle 15 Zoos mit Nashörnern aus. Auch in Deutschland häufen sich Museumseinbrüche. Schon werden Vitrinen mit Farbstoffen und Chemikalien gesichert. In sämtlichen Zoos werden nach Auskunft des Frankfurter Zoos Nashörner nun nachts eingeschlossen. Südafrika, Heimat für 90% aller afrikanischen Nashörner, Breitmaul wie Spitzmaul, führt Gespräche auf diplomatischer Ebene mit China, Thailand und Vietnam. Im Krüger Nationalpark an der Grenze zu Mosambik patrouilliert die Armee und schießt scharf auf die kleinen afrikanischen Handlanger der Asia-Mafia. Auf 150 Kilometern soll der Elektrozaun wieder errichtet werden, wie einst zu Apartheid-Zeiten.
I think you've got to stop the demand.
Aber so ist Nashornzüchter Ed Hearn überzeugt, solange man die Nachfrage nicht gestoppt bekommt, wird man auch die Wilderei nicht stoppen. Es ist die Gier, die den Markt füttert. Es geht um zu viel Geld und solange Geld fließt, bleibt die Mafia aktiv. Man muss also den Verbrauch stoppen. Allein im Januar wurden im Krügerpark in nur einer Woche 11 Kadaver ohne Horn gefunden. Eine Entspannung ist nicht in Sicht.
Die Nashorn-Mafia ist unterwegs, auch auf der Nordhalbkugel. Wie gehört, es gab deswegen schon Museumseinbrüche in Deutschland und nicht nur dort. Wie mir Stefan Hertwig sagt, er ist Bereichsleiter Wirbeltiere am Naturhistorischen Museum in Bern.
Also es hat in der Schweiz auch in den vergangenen Jahren insgesamt 2 Diebstähle von Nashornhörnern gegeben und es ist nicht nur ein Problem in Deutschland, sondern diese Diebstahlsserie in den vergangenen 1,5 Jahren, die zieht sich durch ganz Europa. Es hat Diebstähle bis hin zu regelrechten Raubüberfällen in England, Belgien, Frankreich, Deutschland, Österreich, quer durch Europa gegeben.
Und das muss man einfach so hinnehmen oder kann man was dagegen tun?
Es hat mittlerweile Verhaftungen gegeben, aber es hat sich herausgestellt, dass aufgrund des sehr hohen Preises, was dafür erzielt werden kann, tatsächlich organisierte Banden, also organisierte Kriminalität auf diesen Zug aufgesprungen sind und das als eine lukrative Quelle erkannt haben. Das heißt, es ist nicht ganz einfach, dagegen vorzugehen. Es gibt wohl mehrere Banden, die sind gut organisiert, gehen koordiniert vor und versuchen auf die verschiedenste Art und Weise aus Museen oder auch von niedergelassenen Präparatoren diese Nashörner zu entwenden.
Und gibt es präventive Schutzmaßnahmen gewissermaßen, die man ergreifen könnte?
Ja, also zum Beispiel in Bern haben wir uns eben dazu entschlossen, die Hörner aus der Ausstellung zu entfernen und durch offensichtliche, ganz eindeutige Holzattrappen zu ersetzen. Wir hatten, das muss man vielleicht noch dazu sagen, ist ein bisschen komplizierter, wir haben in unserer Ausstellung tatsächlich schon eigentlich nur Gipsattrappen gehabt. Aber das waren täuschend ähnliche Gipsattrappen. Und tatsächlich sind die Diebe, die ja augenscheinlich über kein besonders großes zoologisches Vorwissen verfügen, in anderen Einrichtungen schon auf solche Gipsattrappen hereingefallen. Und wir wollen in unseren wertvollen Ausstellungen, ein Großteil unserer Ausstellung sind denkmalsgeschützte Dioramen, die afrikanische Großtiere zum Beispiel zeigen. Wir wollen solche Einbrüche natürlich verhindern, um jegliche Kollateralschäden auszuschließen.
Das heißt, man sieht jetzt ganz klar als Besucher, das, was hier ein Horn sein sollte, ist offensichtlich kein Horn. Ist denn das nicht, sagen wir, eine Abwertung des ganzen Ausstellungsobjekts?
Ja, zugegebenermaßen als Wissenschaftler und auch den Präparatoren, da blutet einem schon etwas das Herz. Aber das war eine Abwägungsfrage. Wir haben uns entschieden dafür, das Risiko zu minimieren und nehmen genau diese optische Einbuße auch bewusst in Kauf, um ein Zeichen zu setzen. Zusätzlich haben wir noch eine Informationsvitrine und um mit diesem Zeichen darauf hinzuweisen, hier ist ein internationales Problem, die Nashörner werden gerade ausgerottet und um letzten Endes darüber zu informieren.
Die optische Einbuße ist das eine. Sie zersägen ja gewissermaßen auch Ihre eigenen Exponate. Ist das nicht der Nullpunkt für jeden Museumswissenschaftler, wenn er so weit gehen muss?
Ein Stück weit natürlich schon. Also es ist so, dass es hier zu einer Beschädigung der Objekte kommt. Das ist zweifelsohne so. Man muss allerdings sagen, dass sich der Schaden insofern in Grenzen hält. Diese Hörner sind ja nur oberflächlich festgewachsen auf dem Schädel. Das heißt, der eigentliche Schädel bleibt davon unberührt. Aber es ist natürlich schon so, die Schaupräparate, die Montagen, ja, die sind beschädigt. Die haben nicht mehr den Originalzustand. Aber das hatten sie ja, wie gesagt, eigentlich vorher schon nicht. Wir hatten ja vorher schon Gipsattrappen drauf.
Und die Originale, die haben sie schon lange irgendwo in einem Safe versteckt.
Genau.
Nun ist ja das Nashornhorn schon lange als potenzsteigerndes Mittel, jedenfalls in Asien, bekannt. Warum gerade jetzt dieser Anstieg der Nachfrage und des Preises?
Also es scheint so zu sein, dass das Nashornhorn in pulverisierter Form in der traditionellen chinesischen Medizin gerade eine Renaissance erlebt. Nicht nur, weil es nach wie vor als Aphrodisiakum gilt, sondern auch, weil es als fiebersenkendes Mittel eingesetzt wird, als Mittel, um Nebenwirkungen von Krebstherapien zu reduzieren, weil es auch generell als lebensverlängerndes Mittel gilt. Ja, und dann ist es natürlich einfach eine Frage von Angebot und Nachfrage. Man hat in China eine wachsende, finanziell potente Mittelklasse und demzufolge eine große Nachfrage. Und das bedeutet, dass der Preis hochgeht.
Was denken Sie, was gäbe es eigentlich so zu holen in Schweizer Museen? Und die Zoos gibt es ja auch noch, die solche Hörner zur Verfügung stellen können, theoretisch.
Also ich werde weder Angaben natürlich machen zu dem Bestand von Nashörnern bei uns, noch kann ich Angaben machen zu dem Bestand von Nashörnern in anderen Museen der Schweiz. Das weiß ich gar nicht, was dort in den Sammlungen vorhanden ist oder in den Ausstellungen vorhanden ist. In den Zoos gibt es natürlich Nashörner. Ich weiß nicht, inwieweit Zoos schon bereit oder auch in der Lage sind, hier besondere Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Man muss natürlich sagen, dass ein lebendes Nashorn, sagen wir mal, etwas wehrhafter ist als ein ausgestopftes in einer Ausstellung.
Sagt Stefan Hertwig vom Naturhistorischen Museum in Bern. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Monika Oetli. Und für die Nachrichten Christoph Studer, am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.